Hallo alles zusammen und herzlich willkommen zur ersten Episode von Deliciously Poetry. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dieses Mal kann es auch wirklich jetzt inhaltlich losgehen. Vielleicht haben einige von euch auch schon den Trailer gehört und wissen schon einiges über mich bzw. worüber es in diesem Podcast gehen soll. Aber ich möchte das jetzt gerne noch einmal kurz wiederholen und auch auf ein paar andere Sachen eingehen, die ich nicht im Trailer genannt habe. Und ja, danach kann es auch schon mit dem Nibelungenlied losgehen. Genau, meinen Namen möchte ich vorab aus Gründen der Anonymität geheim halten. Bestimmt sieht man das hier irgendwo beim Impressum, wer den Podcast hier gemacht hat. Aber ich denke mir so, ja, gut. Ich muss jetzt nicht extra darauf hinweisen. Ja, aber vielleicht finden sich in diesem Podcast auch einige Leute wieder, die meine Stimme wiedererkennen. Euch wünsche ich natürlich auch ein herzliches Hallo und dem Rest sowieso. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar grundlegende Sachen erzählen. Und zwar komme ich aus dem hohen Norden Deutschlands und studiere gerade im fünften Semester im Hauptfach Germanistik. Ich habe mich vor allem entschieden, Germanistik zu studieren, weil mich das Thema auch am meisten interessiert hat, natürlich. Und ich mir auch nichts anderes vorstellen könnte, ja, was ich da sonst machen könnte, beziehungsweise ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich etwas studiere, das auf einen bestimmten Beruf abzielt, wie zum Beispiel Jura. Ich finde es vor allem schön zu sehen, dass man bei Germanistik bzw. bei den Geisteswissenschaften die große Wahl hat, was willst du machen und da auch ziemlich frei bist in deinem ja, Werdegang bzw. dich auch immer wieder umentscheiden kannst und alles. Und genau. Ich mache den Podcast aus dem Grund, weil mich das Thema selbstverständlich auch interessiert und ich glaube auch, dass ich sehr viel darüber auch so erzählen kann. Ja, im Moment noch nicht so im Freestyle. Ich habe mein Skript vor mir. Ich versuche den Skript jetzt nicht so stark abzulesen, beziehungsweise, ja, vielleicht werde ich an einigen Stellen auch ja, vom Thema abweichen und dies und das erzählen, aber im Großen und Ganzen soll das mir doch als Leitfaden dienen, damit ich auch so, ja, das ganz normal erzählen kann und es so selbstverständlich natürlich wirken soll. Genau, also zum Inhalt des Podcasts. Es soll eine Differenzierung geben. Ich werde spannende Werke der Weltliteratur präsentieren bzw. näher behandeln. Und da muss man auch schon sagen, dass es spannende Werke sind, die ich als spannend empfinde. Und genau, es soll dabei auch noch eine Differenzierung geben. Ich will vornehmlich versuchen, spezielle Themengebiete zu behandeln, also von den einzelnen Werken, wie zum Beispiel Motive oder Symbole, Themen und so weiter. Ich hoffe natürlich auch damit, euer Interesse für die Literatur wecken zu können, weil ich mir auch ziemlich sicher bin, dass für viele Leute eigentlich alles dabei sein wird. Und genau. Ich hoffe auch, dass man sieht, dass es eine große Bandbreite an Erzählungen gibt und dass sich auch wirklich jeder dort wiederfinden kann. Was ich allerdings nicht machen will, ist eine komplette Nacherzählung voranzustellen. Einfach deswegen, weil es den Rahmen doch, also gerade heute beim Thema Nibelungenlied, es doch den Rahmen sprengen würde. Ich weiß allerdings auch, dass ich selbstverständlich an einigen Stellen nicht drum herum kommen werde, ja, kurze Inhaltsangaben anzuführen, weil ich selbstverständlich auch davon ausgehen muss, dass jetzt nicht jeder das Werk kennt. Genau. Aber ich hoffe doch, dass ich den einen oder anderen für das Thema begeistern kann und euch das anregen kann, das Buch vielleicht auch selber zu lesen. Genau. Aber genug zur Begrüßung. Jetzt möchte ich tatsächlich auch mit der ersten Episode anfangen, nämlich dem Nibelungenlied. Genau. Ich dachte mir, dass ich anfange, ein sehr frühes Werk der deutschen Literatur zu behandeln, nämlich das Nibelungenlied. Und dann nehmen wir eine ganz weite Zeitreise zurück, und zwar im Hochmittelalter. Genau. Das Nibelungenlied ist eines der ältesten Werke der deutschen Literatur und wird auch gerne mal deutsches Nationalepos genannt. Wie ist es dazu gekommen, dass man es gleich sofort als deutsches Nationalepos abstempelt, werde ich im Laufe des Podcasts auch beantworten. Viele Namen aus dem Lied kennt man vielleicht bereits schon. Da gibt es einmal Siegfried, den Drachentöter, der auch übrigens gerne als deutscher Nationalheld betitelt wird. Dann die gute Kriemhild oder auch zum Beispiel Hagen von Tronje. Es gibt übrigens auch jedes Jahr, beziehungsweise alle 2 Jahre, die Nibelungenfestspiele in Worms am Rhein. Ja, der Schauplatz des Nibelungenliedes ist, also im Lied selbst, ist die Stadt Worms am Rhein. Und wer hätte das gedacht, die Stadt gibt es wirklich. Die ist, ich muss sagen, meine Geografiekenntnisse sind ein bisschen dürftig. Ich glaube, die ist irgendwo weiter unten, südlich von Köln oder so. Oder, naja, anyhow, ne? Also, es finden alle 2 Jahre dort Festspiele statt. Die heißen Nibelungenfestspiele. Und soweit ich mich recht erinnere, führen die dort nicht das komplette Lied auf. Das wäre unmöglich, sondern versuchen nur einen Aspekt aus dem Lied herauszugreifen und es dann, ja, szenisch umzusetzen. Und ich hatte tatsächlich auch selber vor, dahin zu gehen, beziehungsweise es dieses Jahr zu besuchen in Worms. Aber da muss das leider pandemiebedingt abgesagt werden. Und weil das die Festspiele eben so lange in der Vorbereitung brauchen, finden jetzt die nächsten Festspiele nicht nächstes Jahr statt, sondern erst 2022. Also ja, noch ein bisschen Zeit, leider. Genau. Vielleicht haben auch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer den Text in der Schule gelesen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ihr den Text in der vollen Brandbreite gelesen habt, so wie ich es in der Uni gelesen habe. Ich meine doch auch, dass es eine ja, große Sammlung an Kinderbuchausgaben des Liedes gibt. So ähnlich wie es eine Kinderbibel zum Beispiel gibt, die ja total abgekürzt ist und alles. Und ja, in diesem Format erscheint auch das Nibelungenlied. Und genau. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man eine dieser verkürzten Fassungen in der Schule behandelt hat. Und ja, vielleicht später sich dann selber mit dem gesamten Lied dann auch befasst hat. Das ist doch auch viel komplexer und ein bisschen schwieriger zu verstehen ist tatsächlich auch. Genau. Ich habe das Epos das erste Mal in der Uni gelesen, für das Einführungsseminar Germanistische Mediävistik. Und ich muss sagen, dass es mich sofort fasziniert hat und auch mitgenommen hat. Also ich glaube, es war die erste Pflichtlektüre, die ich auch gerne gelesen habe und auch relativ schnell gelesen habe. Denn wir hatten damals einen Monat Zeit, das gesamte Epos zu lesen, bevor wir es dann besprochen haben. Und ich muss auch sagen, dass man die Zeit unbedingt braucht, weil ja, das Lied einfach unheimlich dick ist und so ein Wälzer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube allerdings, es liegt auch nur daran, weil, also meine Ausgabe hat ist zweiseitig bedruckt. Links ist der mittelhochdeutsche Originaltext und rechts ist ist die neuhochdeutsche Übersetzung. Deswegen ist es also nochmal ein bisschen dicker, aber ich meine, ich bin damit gut durchgekommen. Also ich finde auch, dass das Lied eigentlich alles dabei hat, was Germaphon zum Beispiel total blass aussehen lassen würde. Da gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Es gibt Rache, Gewalt, Liebe, Schmerz und natürlich Tod hier, Tod da und naja, ne? Ich muss auch sagen, dass ich damals gedacht habe, wenn man das Nibelungenlied verfilmen würde, dann würde es tatsächlich besser aussehen oder cooler sein als Game of Thrones. Aber ja, die Verfilmung ist auch wiederum eine andere Geschichte. Ich habe mir damals auch eine Inhaltsangabe von dem Lied im Internet angeguckt, beziehungsweise ja, ganz durchgelesen, um halt eben zu verstehen, was erwartet mich da, beziehungsweise was muss ich da eigentlich überhaupt lesen. Und ich hätte niemals gedacht, dass mich so eine Zusammenfassung mitreißen würde und mich motivieren würde, weiterzulesen. Ich stand einfach so da und dachte mir so, wow, also wie konnte sich die Handlung vom Anfang bis dahin einfach so krass entwickeln in ihrer Tiefe, in ihrer Komplexität, in ihren Charakteren. Das war doch schon ziemlich beeindruckend. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät, von Helden Lobbebären, von Größe Arbeit, von Fröden Hürgeziten, von Weinen und von Klägen, von kühner Recken Striten, möget ihr nü Winde hören, sägen. So, das war die erste Strophe des Nibelungenliedes. Vielleicht hat auch der ein oder andere den Inhalt verstanden, beziehungsweise auch einige Wörter gut verstehen können. Denn diese Sprache ist Mittelhochdeutsch, beziehungsweise das ist der Mittelhochdeutsch-Originaltext des Nibelungenliedes. Und ich habe mich aus dem Grund entschieden, erstmal die mittelhochdeutsche Fassung vorzulesen, weil ja die mittelhochdeutsche Sprache für das Lied unverzichtbar ist, beziehungsweise man muss sich einfach vor Augen führen, dass das Lied selber in Mittelhochdeutsch verfasst wurde und es sich aus dem Grund eigentlich von es spricht sich eigentlich von alleine an, dass man das Lied klar auf Mittelhochdeutsch lesen und verstehen muss eigentlich, wenn man jedenfalls Germanist ist. Genau. Also diese erste Strophe ist relativ bekannt, denn dort leitet der Erzähler bzw. der Autor uns in das Lied ein. Nach dieser ersten Strophe folgt eine lange Auflistung aller vorkommenden Figuren. Da ist zum Beispiel Frau Ute, die Mutter von Kriemhild, ihre beiden Brüder, beziehungsweise ihre drei Brüder, Gunther, Giselher und Gernot, und ihr Onkel Hagen von Tronje, der Küchenmeister Rumold, Dankwart der Stallmeister und so weiter. Also wir sehen, dass der gesamte Burgundenhof dort vorgestellt wird, beziehungsweise die einzelnen Ämter. Ja, man erfährt, welche Personen am Hof die einzelnen Ämter innehaben. Aber was ganz komisch ist, ist, dass eine bestimmte Frau ganz am Anfang genannt wird, vor all diesen ja, Männern und allem. Und zwar ist das die Kriemhild. Ich lese vor: Es wuchs im Burgundenland ein junges Edelfräulein heran, so schön wie keine andere auf der Welt. Kriemhild hieß sie. Später wurde sie eine schöne Frau. Ihretwegen mussten viele Ritter ihr Leben verlieren. Eine Besonderheit ist, dass eine Frau tatsächlich direkt am Anfang genannt wird, vor den ganzen anderen Männern, wie ich das schon eben meinte. Warum das eigentlich so ist, beziehungsweise warum Kriemhild eine so herausragende Stellung einnimmt, wird im Laufe des Liedes deutlich, beziehungsweise man kann schon erahnen, wie das kommt, warum sie am Anfang genannt wird. Und auch aus dem Grund, und das kann ich jetzt auch schon sagen, dass sie die eigentliche Hauptperson des Buches, beziehungsweise des Werkes darstellt. Genau. Das gesamte Nibelungenlied mal ebenso zusammenzufassen, ist relativ schwierig. Und ich werde das jetzt auch nicht versuchen, in der vollen, ja, wie soll man das sagen, im vollen Umfang darzulegen. Ich möchte jetzt wie immer versuchen, eine grobe Zusammenfassung auszuführen, damit man kurz erstmal versteht, wer die einzelnen Figuren sind, die ich schon eben genannt habe, und was in diesen fetten Schenken eigentlich passiert. Also, ich habe schon voran gesagt, das Nibelungenlied ist ein deutsches Heldenepos. Man kann das gesamte Lied grob in zwei Teile einteilen. Teil 2 bildet Kriemhilds Rache und Teil 1 Siegfrieds Tod. Es tut mir an dieser Stelle leid, mal kurz zu sagen, dass der Held Siegfried im ersten Teil schon relativ schnell stirbt. Aber es ist wichtig zu erwähnen, weil es eben für die Handlung ungemein wichtig ist. Und genau. Also Siegfried verlässt die Handlung nach relativ kurzer Zeit schon wieder und sein Tod markiert eigentlich den gesamten weiteren Verlauf des Liedes. Aber nebenbei erzählt der erste Teil auch noch von Siegfrieds Leben und Wirken, beziehungsweise wie er zu dem Ritter wurde, der er ist, wie er sich den berühmten Nibelungenhort, also den Schatz, angeeignet hat, wie er dann so unverwundbar wurde, wie er Kriemhild kennengelernt hat und sie geheiratet hat Und dann natürlich auch noch die Ermordung Siegfrieds. Der zweite Teil erzählt hingegen von Kriemhilds Rache. Und bei Kriemhilds Rache kann man sich denken, was ist in dieser Frau eigentlich vorgefallen? Was macht sie und vor allem warum? Und überhaupt, wie sieht ihre Rache aus? Ja, da kann man sagen, dass so einiges passiert. Sie ist die zentrale Figur des zweiten Teils, die alle Handlungsstränge mitbestimmt bzw. auch verursacht. Und dabei kann man auch, finde ich, ganz ruhig die These aufstellen, dass sie neben dem zweiten Teil auch eigentlich im ersten Teil die zentrale Hauptfigur darstellt und dabei auch als wirklich Hauptfigur des Nibelungenliedes einzustufen ist. Ja, im letzten Teil verlassen wir auch den Schauplatz Worms am Rhein und die Charaktere kehren dort auch nicht wieder zurück. Das bedeutet, alle Leute, die dann, ja, das werde ich gleich erzählen, zu Kriemhild gehen und dort ihre Rache zu spüren bekommen, die werden auch nicht wieder zurückkommen. Dazu muss ich kurz sagen, dass Kriemhild ihre Brüder und Hagen von Tronje, den sie übrigens für Siegfrieds Tod verantwortlich macht, in das Hunnenland lockt. Denn sie heiratet nach Siegfrieds Tod den Hunnenkönig Etzel und ja, zieht dann dorthin. Aber die Frau vergisst nicht, sie vergisst niemals, dass, also welches Leid ihre Verwandten ihr angetan haben mit Siegfrieds Ermordung. Und lockt sie dann schließlich in das Hunnenland unter einer falschen Einladung. Und ja, da kann man eigentlich sagen, dass das große Drama losgeht. Es ist nebenbei auch schwierig, das Nibelungenlied als eigene Geschichte zu definieren, weil man hier auch nicht davon ausgehen kann, dass sich ein einzelner Verfasser die Geschichte von Anfang bis Ende ausgedacht hat. Also das ist auf jeden Fall nicht geschehen. Das Epos ist vielmehr ein Produkt zahlreicher Einflüsse, denn der Nibelungenstoff findet sich auch in anderen Sagenkreisen wieder. Also vor allem in der nordischen Literatur, die vor allem auch die nordische Mythologie stark mitgeprägt hat. Ja, vielleicht kennen einige von euch die Völsunger Saga oder die Lieder-Edda. Dort treffen wir auch einige der Figuren des Nibelungenliedes wieder. Vorab, also die Edda bzw. die Lieder-Edda sind zwei verschiedene in altisländischer Sprache verfasste literarische Werke. Beide wurden im 13. Jahrhundert, vermutet man jedenfalls, in Island niedergeschrieben. Und ja, sie behandeln skandinavische Götter- und Heldensagen. Die Götter sagen, ja, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, weil ich sie nicht im Seminar hatte. Aber die Heldensagen hatte ich und dazu kann ich auch etwas erzählen. Die Heldensagen behandeln eigentlich ja, den Stoff der Nibelungensage. Wir treffen Kriemhild wieder, unter anderem Namen Siegfried und die Burgundenkönige und der Burgundenuntergang wird auch behandelt. Aber dazu muss man sagen, dass die Figuren, wie ich schon eben meinte, als getrennt voneinander betrachtet sind. Also es gibt einmal das deutsche Nibelungenlied und dann in Anführungsstrichen das skandinavische bzw. das nordische Nibelungenlied bzw. Nordischer Nibelungenstoff. Entschuldigung. Genau. Die Figuren tauchen auch in unterschiedlichen Namen auf. Also Kriemhild heißt in der nordischen Fassung Gudrun, Siegfried heißt Sigurd und ja, dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Figuren unbedingt als getrennt zu betrachten sind, beziehungsweise man kann sie auf gar keinen Vergleich setzen. Die Kriemhild im Nibelungenlied ist jetzt nicht gleich die Gudrun in der Lieder-Edda. Viele Aspekte werden in den Lieder-Eddern auch aufgegriffen, die sich im deutschen Nibelungenlied auch gar nicht wiederfinden, wie zum Beispiel Siegfrieds Erwerb des Schatzes. Das wird im Nibelungenlied, also in der deutschen Fassung, nur in einer Nacherzählung kurz am Rande mal erwähnt. Aber in der Lieder-Edda erfahren wir in einem separaten Text, wie es dazu kam, dass Siegfried bzw. Sigurd sich diesen legendären Schatz angeeignet hat. Und ich fand das schon relativ interessant zu sehen, was für Unterschiede es da gibt und auch, wie die Figuren sich teilweise ähneln, aber dann irgendwie auch nicht. Und ja, wie sie in ihren Handlungen auch teilweise komplett unterschiedlich sind als in der anderen Fassung. um wieder darauf zurückzuführen. Wie konnte man also diese ganzen unterschiedlichen Stoff- und Sagenströme des Nibelungenliedes eben zu dieser einen Heldendichtung, das Nibelungenlied, welches ich gerade vor mir habe, zusammenfassen? Ja, diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, weil man eben auch den Verfasser des Nibelungenliedes nicht kennt. Man vermutet, dass das Lied irgendwann um 1200 niedergeschrieben wurde, aber wer das verfasst hat, bleibt ein großes Mysterium. Man muss auch vielmehr sagen, dass die Inhalte eben aus unterschiedlichen Sagenkreisen stammen und dieser eine Verfasser hat das wirklich geschafft, diese unterschiedlichen Sagenkreise, diesen Stoff der unterschiedlichen Sagenkreise zusammenzufassen zu diesem einen Nibelungenlied. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass das schon eine Mammutaufgabe ist, beziehungsweise in dem Vorhaben extrem komplex. Von daher finde ich das auch schon bemerkenswert. Und es ist wirklich schade, dass unsere Forschungsgeschichte, also in der Forschungsgeschichte, noch nicht herausgefunden hat, wer das Lied verfasst hat. Also wer auch immer das gewesen sein musste, der musste unheimlich belesen und gebildet sein, um diese große Aufgabe bewerkstelligen zu können. Ja. Ich habe es eben schon angedeutet, aber zur Entstehungszeit nochmal kurz. Das Nibelungenlied wurde ungefähr um 1200 im deutschsprachigen Raum niedergeschrieben. Man nimmt an, dass es ungefähr, also der Verfasser aus der Ecke Bayern, Österreich kommt. Aus diesem Grund, weil sich im Lied selber ziemlich genaue Beschreibungen der Orte Passau und Wien zum Beispiel wiederfinden. Und ja, man aus diesem Grund annimmt, dass der Verfasser ungefähr aus dieser geografischen Region kommen muss. Das Lied selber ist in mittelhochdeutscher Sprache verfasst. Ich habe eben, also vorhin schon eine Passage vorgelesen auf Mittelhochdeutsch. Und diese Sprachstufe des Deutschen ist auf die Jahre 1050 bis 1350 zurückzuführen. Also man kann auch gelinde gesagt sagen, dass was ich vorhin vorgelesen habe, war das Deutsch, was sie damals im Mittelalter, also in dieser Zeit des Mittelalters gesprochen haben. Und genau. Ja, bevor ich dann auf den genaueren Inhalt eingehe, möchte ich nochmal ganz kurz den historischen Hintergrund erläutern. Also das Hochmittelalter. Das Mittelalter an sich ist als die Epoche zwischen der Antike und der Neuzeit anzusehen. Wir unterscheiden zwischen dem Frühmittelalter, dem Hochmittelalter und dem Spätmittelalter. Und wie ich schon eben gesagt habe, das Nibelungenlied fällt in das Spätmittelalter bis ca. 1250. Die deutsche Sprache selber ist auch in, ja, drei Stufen einzuteilen. Einmal das Früh. Oh Gott, nein, Moment. Das ist jetzt mega peinlich, dass ich Germanist bin und das nicht genau sagen kann, aber das Einführungsseminar ist schon lange her. Es gibt das Hoch. Nee, Moment, es gibt das Mittelhochdeutsch, das Neuhochdeutsch. Das Neuhochdeutsch ist das Deutsch, was wir gerade sprechen, ab dem 16. Jahrhundert bzw. 17. Jahrhundert. Und dann gibt es noch eine Vorstufe, das ganz, ganz frühe, was vor dem Hochmittelalter kommt, aber mir will es gerade nicht einfallen. Also, wenn sich der ein oder andere damit auskennt und das weiß, dann kann es sich jetzt selber ein High Five geben, aber ich selber kann das gerade nicht beantworten. Aber nur so, das Deutsch, die deutsche Sprache selber ist in verschiedene Stufen bzw. Entwicklungen einzuteilen. Und genau. Das Hochmittelalter selber kann übrigens als der erste Höhepunkt der deutschen Literatur angesehen werden. Andere bekannte Autoren aus dieser Zeit sind zum Beispiel Konrad von Würzburg, Gottfried von Straßburg oder auch Hartmann von Aue. Die haben alle auch andere bekannte Epen verfasst, darunter auch zum Beispiel Tristan, Erec oder auch den Parzival, die ich euch übrigens auch sehr nahelegen kann, das selber mal durchzulesen. Ja, also prägend für dieses Teil waren unter anderem auch das Rittertum oder die Kreuzzüge und ja, was ich noch sagen kann, ist, dass die Christianisierung weitestgehend in Europa abgeschlossen war. Genau. Also, jetzt möchte ich langsam auch auf den genauer auf den Inhalt eingehen. Wie ich schon an mehreren Stellen gesagt habe, ist es schwierig, das Epos mal so nebenbei zusammenzufassen. Und genau, ich gehe einfach an dieser Stelle wieder auf die Punkte ein, die ich schon genannt habe. Also das Nibelungenlied behandelt die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, und seiner Frau Kriemhild. Ja, das ist jetzt in einem Satzkurs erklärt und hier kann ich eigentlich auch schon aufhören. Okay, nein, es geht dann tatsächlich noch weiter. Ja, warum ausgerechnet die beiden? Ja, Siegfried ist zu Anfang der bekannte Held, der sich schon seinen Ruf gearbeitet hat. Er hat sein Geld, er ist ein guter Ritter und alles, da hat man nichts anzusetzen. Und seine Motivation ist es, Kriemhild, die Burgundenprinzessin, zu heiraten. Ihr Bruder, Gunther, ihr ältester Bruder, Gunther, der zu der Zeit über das Burgundenland herrscht, sagt allerdings nein und es entwickelt sich so, dass die beiden Männer einen Pakt schließen. Siegfried kann Kriemhild heiraten, wenn Siegfried Gunther hilft, eine andere Frau zu bekommen. Und diese andere Frau ist die gute Brünhild aus Island. Nach Siegfrieds Tod setzt es sich Kriemhild zur Aufgabe, sich an Hagen und ihren Brüdern zu rächen. Ja, da kann man an dieser Stelle auch fragen, warum ausgerechnet an, ja, den beiden? Einfach aus dem Grund, weil die beiden letztendlich auch für Siegfrieds Tod verantwortlich sind. Es entwickelt sich so weiter, dass, ja, Gunther Brünhild letztendlich heiraten kann, aber in der Hochzeitsnacht trotzdem noch Hilfe braucht von Siegfried, der, ja, weil Gunther seine Frau nicht, wie soll ich das sagen, nicht bändigen kann. Ja, so ist es eigentlich einfach gesagt, weil die gute Brünhild Superkräfte hat und solange sie noch Jungfrau ist, nicht, beziehungsweise sich nicht von einem Mann, ja, irgendwie was vorschreiben lassen will und sonst irgendwas. Und ja, in den Einzelheiten ist das schon relativ kompliziert, das da kurz darzustellen. Deswegen sage ich es ganz schnell. Also, sie heiraten am Ende und Brün, also ja, nee, Siegfried hilft Gunther, Brün zu, ja, zu bewerkstelligen, kann man nicht sagen, eher zu bezwingen, wohl eher. Das ist ziemlich gut. Er hilft ihm, sie zu bezwingen. Und genau, dann entwickelt sich daraus noch ein Königinstreit zwischen der Kriemhild und ihrer Schwiegerin Brünhild. Und die Kriemhild entehrt Brünhild öffentlich. Und das kann der gute Hagen nicht einfach so hinnehmen, dass seine Königin da niedergemacht wurde. Und dann beschließen sie einen Pakt, den Siegfried zu töten. Und guess what? Wer tötet Siegfried? Nicht etwa Gunther? Nein, das ist Hagen tatsächlich. Ja. So bildet auch der Burgundenuntergang, beziehungsweise daraus kommt, davor kommt natürlich noch erst einmal Kriemhilds Rache, beziehungsweise ja, das ist eigentlich das Oberthema, wie man es zusammenfassen kann. Genau, also die Burgunden finden ihren Untergang dort, wegen Kriemhilds Rache eben, im zweiten Teil, ja. Weitere Aspekte des Liedes sind, wie ich schon eben genannt habe, Gunthers Vermählung mit Brünnhild, das Streit der Königinnen habe ich eben auch schon genannt und ja, Siegfrieds Erwerb des Nibelungenhortes, das ist auch ein wichtiges Motiv im Lied, also dass der Nibelungenhort, weil er diesen immensen Schatz dann seiner Witwe Kriemhild überlässt. Ja, man sieht, es ist eine sehr komplexe und weitreichende Geschichte mit einem großen Aufgebot an Charakteren. Vielleicht schwirrt euch schon der Kopf von diesen ganzen Personenkonstellationen und Handlungssträngen. Okay, gut, wer hat jetzt wen hier umgebracht und warum? Und warum streiten sich die Kriemhild und die Brünhild? Und wie kommt es, dass Gunther Brünhild nicht ja, bezwingen kann? Oder warum hat sie Superkräfte? Und alles, ja, das ist schon viel natürlich, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, beziehungsweise kann ich jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, dass es jetzt doch geholfen hat für den weiteren Verlauf des Podcasts, dass man erstmal weiß, wer die Figuren sind und was die vorher gemacht haben. Ja, man kann auch sagen, dass kein anderer mittelhochdeutscher Text eine solch große Wirkung beim Publikum entfacht hat wie das Nibelungenlied. Und Damit meine ich auch die Rezeptionsgeschichte. Das Lied wurde selber in seinen Fassungen, beziehungsweise in seinem Originaltext, irgendwann, ich glaube 1600 irgendwas, in einem Kloster, also in verschiedenen Klostern wiedergefunden. Und seitdem hat es auch eine große Rezeptionsgeschichte erfahren. Und da hat auch Richard Wagner, also der Komponist, unheimlich mit beigetragen. Vielleicht kennen einige von euch die berühmte Opernreihe, Der Ring der Nibelungen oder des Nibelungen. Ja, also das ist auch das Zweite, womit man eigentlich das Lied assoziiert. Und genau. Letztendlich stellt sich zum Schluss des Liedes die Frage, was bleibt denn eigentlich von diesen großen Helden übrig? Welche Wundertaten haben diese Helden vollbracht und konnten sie sich auch alle als Held behaupten? Denn in der vorletzten Strophe des Liedes heißt es auch, ich lese vor, da waren alle zum Tode bestimmten gefallen. Das glanzvolle Aussehen war da verloschen und tot. Ja, ich musste diese Stelle auch selber zweimal lesen, um sie ganz verstehen zu können, weil der Erzähler hier an dieser Stelle eine der wenigen Wertungen macht und selber zu Wort kommt und auch ziemlich exakt wiedergibt, das, was die Charaktere am Anfang vorhatten, ist ihnen nicht gelungen und alle sind gestorben. Also, ich habe mir überlegt, welchen Hauptteil des Liedes ich näher behandeln könnte. Die Auswahl war jetzt nicht so groß. Es gibt einen Hauptteil, dann gibt es noch einen Hauptteil. Aber ich dachte mir, dass ich mich jetzt auf diesen zweiten Hauptteil beschränke. Einfach deswegen, weil dort mehr Action passiert. Ja, das ist für mich auch der erinnerungswürdigste Part und vielleicht auch der schwierigste Part zum Lesen, weil es doch dort sehr viele Kämpfe gibt und man irgendwann nicht mehr mitkommt, wer stirbt und wer ist schon gestorben und was passiert jetzt und alles. Und genau, in diesem Teil möchte ich dann auf einige Punkte eingehen. Ich will eine Stelle vorlesen, die ich sehr interessant finde, und dann auf Themen oder Motive eingehen und selbstverständlich auch Kriemhild und Hagen mal gegenüberstellen und erklären, was es denn mit diesen beiden Figuren auf sich hat, beziehungsweise warum die sich auch eigentlich echt nicht mögen. Aber jetzt zu der Stelle, die ich vorlesen möchte. Ich sage an dieser Stelle jetzt auch nicht genau, was vorher passiert ist, beziehungsweise was danach passieren wird oder irgendetwas anderes. Ich lese die Stelle einfach nur so vor. Genau. Da ließ Etzels Gemahlin den Saal anzünden. Man quälte die Recken mit Feuer. Das ganze Haus stand, von einem Windstoß angefacht, sehr schnell in hellen Flammen. Ich glaube, es ist niemals ein Volk in größere Gefahr geraten. Viele von ihnen riefen: Wehe diese Not! Wir wären sehr viel lieber im Kampf gefallen. Es sollte Gott erbarmen, wie wir alle verloren sind. Nun rächt die Königin ihren Zorn maßlos an uns. Einer von ihnen sagte drin: Wir müssen sterben. Was hilft uns der freundliche Empfang, den uns der König bereitet hat? Wegen der starken Hitze peinigt mich großer Durst. Deshalb glaube ich, wird mein Leben in dieser furchtbaren Lage zu Ende sein. Ja, diese Stelle findet sich in der 36. Aventüre wieder, die der Saalbrand heißt. Meiner Meinung nach ist das eine sehr gruselige Stelle, weil man sich denkt, ja, das muss ja ein wahr gewordener Albtraum sein. Warum tut Kriemhild ihren Brüdern das nur an? Und wie sollen die burgunden Ritter da bloß herauskommen? Kurz zur Vorgeschichte, wie kommt es eigentlich, dass die Ritter dort in dem Saal eingesperrt sind? Der Saalbrand ist die 36. Aventüre, wie ich schon eben gesagt habe, des Nibelungenliedes. Und das bildet auch das drittletzte Kapitel. Es geschieht also im zweiten Großteil, nämlich Kriemhilds Rache. Nach dem Verlust ihres Ehemannes trauert Kriemhild sehr lange. Ihre Brüder arrangieren dann daraufhin eine Eheschließung mit Etzel, dem König der Hunnen. Kriemhild denkt zunächst gar nicht ans Heiraten, weil sie immer noch Siegfried hinterher traut und auch denkt, dass sie ein bisschen Schuld an seinem Tod mitträgt. Ja, aber ihre Brüder drängen sie letztendlich dazu. Hagen von Tronje hingegen meint, dass das eine ziemlich schlechte Idee ist, weil, man muss sich das so vorstellen, wollte ihre Schwester wirklich mit einem mächtigen König verheiraten, der dazu noch sehr viel Geld und auch ein großes Heer hat. Weil man einfach auch nicht vergessen kann, dass Kriemhild nicht vergessen hat, wer Schuld an Siegfrieds Tod hat. Und Hagen sieht schon ziemlich gut voraus, dass Kriemhild ihre Machtposition ausnutzen könnte und einen Gegenschlag umsetzen kann. Selbstverständlich hat sie genau das vor und nutzt diese Chance und heiratet Etzel. Es vergehen Jahre, sie ist in das Hunnenland gezogen und hat mit Etzel auch ein Kind namens Ortlieb bekommen. In dieser Zeit hat sie auch ihre Position gefestigt. Alle Leute schauen zu ihr auf und sie wird sehr doll respektiert und ist hoch angesehen am Hofe Etzels. Nach 13 Jahren, also nach einer sehr langen Zeitspanne, überredet sie Etzel dazu, ihre Verwandten doch in das Hundenreich einzuladen. Was niemand allerdings ahnt, ist, dass sie einen ganz, ganz bösen Hintergedanken dabei hat. Ja, man kann es sich denken, es geht hier um Rache. Hagen ahnt sofort, dass hinter dieser Einladung eine Falle steckt, kann Gunther aber allerdings nicht davon abhalten, die Einladung abzunehmen und sie gehen dann schließlich alle dahin. Und ja, keiner kehrt auch zurück. So machen sich die Burgunder, vom Erzähler übrigens jetzt auch die Nibelungen genannt, auf den Weg. Und dass der Erzähler sich an dieser Stelle wieder zum Wort meldet und die Burgunden jetzt die Nibelungen nennt, ist eine der wenigen Stellen, in denen er sich auch meldet. Die Stimmung bei der Ankunft ist gekühlt und boshaft. Man sieht, dass Kriemhild versucht, Hagen zu provozieren. Es geht nach dem Motto, dass alle wissen, ich weiß jetzt das, was du nicht weißt. Oder so, was hast du geplant? Ich weiß, hier steckt irgendwas dahinter. Ich warte auf deinen Angriff und alles. Dann erfolgt Hagens Nachtwache. Wie schon gesagt, er ist nicht so doof im Kopf. Er weiß ganz genau das. Kriemhild das plant und ja, er hält Wache, während die Burgunden in einem Saal schlafen. Eben deswegen, weil er einen Überfall befürchtet, aber an dieser Stelle passiert zuerst noch nichts. Die feindliche Stimmung nimmt allerdings zu, denn an diesem einen Abend findet auch ein Festbankett statt, wo alle teilnehmen. Hundenkönig Etzel, die drei Brüder, Hagen und Kriemhild und ihr Sohn Ortlieb. Ja, zur selben Zeit überfällt Blödel, ein Ritter, König Etzels, die Burgunden, die irgendwo anders essen, beziehungsweise ja, sich einfach aufhalten. Und ja, wie es eben so üblich ist, kommt es dabei zu einem gewaltigen Gemetzel, bei der Herr der Ringe wie total blass aussehen das aussieht. Bei der lässt er nicht alle Burgunden sterben, während der Rest im Festsaal sitzt und gemütlich isst. Ja. Natürlich kann so etwas nicht unentdeckt bleiben. Beim Bankett bemerkt noch keiner was. Dann aber kommt ein Ritter der Burgunden, der überlebt hat. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Gott, nee, das war nicht Dankwart. Oder war es Dankwart? Naja, auf jeden Fall, sie erfahren davon. Und Hagen, wütend wie er ist, tötet letztlich Kriemhilds Sohn Ortlieb. Und es läuft so ab. Dankwart. Dankwart kommt zum Bankett und erzählt vom Überfall. Hagen denkt sich so, okay, gut, das war jetzt nicht so cool. Nimmt sein Schwert, haut Kriemhilds Sohn Ortlieb den Kopf runter, beziehungsweise in anderen Worten, er köpft ihn. Und das markiert eigentlich den Wendepunkt, denn daraufhin entwickelt sich ein Kampf. Und die Kämpfe am Etzelhof beginnen. Jetzt sind alle endlich im Kriegszustand, denn es herrscht wortwörtlich Krieg. Die Königin lässt im weiteren Verlauf der Kämpfe alle Burgunden in einen Saal führen und sperrt sie dort ein. Und zündet eben letztendlich den Saal ein. Sie zündet den Saal ein? Nein, sie zündet den Saal an, meine ich. Entschuldigung. Genau. Und das war genau die Stelle, die ich vorhin am Anfang vorgelesen habe. Mein erster Eindruck davon war, wie man eigentlich so grausam sein könnte. Oder was für eine absolut unfassbare Situation ist und wie man überhaupt da rauskommen soll. Kriemhild selber sagt dazu an anderer Stelle, dass sie selber keine Gnade erfahren hat. Daher sollt ihr auch keine Gnade erfahren, heißt es von ihrer Seite aus. Meiner Meinung nach ist das ein sehr einprägendes Zitat, denn sie zeigt, dass Kriemhild gewillt ist, wortwörtlich über Leichen zu gehen, um ihren Willen durchzusetzen, beziehungsweise ihre Rache. Aber eine andere Stelle ließ mich nachdenken, und zwar, wie kommen denn jetzt Hagen und die anderen da bloß raus? Es ist eine einfache Methode, die jetzt auch nicht gerade sehr schmackhaft ist. An einer anderen Stelle, beziehungsweise im weiteren Verlauf, trinken sie das Blut der anderen gefallenen Soldaten im Saal. Ich lese wieder vor. Als die anderen gehört hatten, dass er es für gut hielt, da wurden es sehr viel mehr, die auch das Blut tranken. Davon gewannen sie neue Kräfte, bis viele schöne Frauen später mit dem Tod ihrer lieben Freunde zu büßen hatten. Strophe 2114. Ja, also sie trinken das Blut und das gibt ihnen Kräfte, was sie durchhalten lässt und alle kommen am Ende lebend heraus. Ja, das ist natürlich auch eine unheimliche Stelle, eben weil es ganz und gar nicht menschlich ist. Das ist eindeutig keine übliche Methode, das Blut von einem anderen zu trinken. Das gibt dir irgendwie dann eine magische Wirkung und du kommst aus einer Notsituation heraus. Ja, ich hatte auch die Überlegung, dass die Soldaten der Burgunden damit irgendwie selber zu Tieren wurden. Und sie dabei auch ihre eigenen menschlichen Eigenschaften verlieren. Weil kein normaler Mensch, also in einer ganz normalen Situation, würde jetzt auf die Idee kommen, das Blut gefallener Soldaten, ihre eigenen gefallenen Soldaten zu trinken. Aber eben aus so einer Notsituation, eben in so einer Notsituation, hilft eben auch nichts anderes. Aus so einer schlimmen Lage kommst du eben mit normalen menschlichen Eigenschaften auch gar nicht heraus. Ja, Hagen rettet eben somit auch den anderen Rittern das Leben. Und er weiß auch, dass ihn seine Treue zu den Burgunden bindet, also zu König Gunther. Und aus diesem Grund alles Mögliche versuchen muss, um da rauszukommen. Diese eine spezielle Szene ist aus diesem Grund auch so entscheidend, weil sie aufzeigt, dass die Ritter eine Art Dehumanisierung vollziehen oder ja, ihre Menschlichkeit auch verlieren. Aber in diesen ganzen Kämpfen am Etzelhof ist es auch schon aufgefallen, dass wirklich jeder Ritter an einer Stelle seine Menschlichkeit aufgeben musste oder auch seine Ideale einfach mal kurz beiseite legen musste, weil es ihm in dieser Situation auch einfach nicht weitergeholfen hat. In diesem nächsten Punkt möchte ich zwei Charaktere näher vorstellen, die für das gesamte Geschehen des Liedes wichtig sind, die Handlung beeinflussen und ja im Großen und Ganzen einfach nicht wegzudenken sind. Und das ist einmal natürlich Kriemhild versus Hagen, ja. Dazu muss ich nochmal auf die Handlungsstruktur zurückführen. Was machen Hagen und Kriemhild überhaupt? Und ja, warum ist Hagen für einige bestimmte Sachen verantwortlich, die Kriemhild ziemlich nerven? Ja, also eine kleine Wiederholung. Wir haben zwei Großabschnitte im Nibelungenlied. Der erste Großabschnitt erzählt von Siegfrieds Ermordung. Und Siegfrieds Ermordung ist die entscheidende Kehrtwende, die zu allen Handlungen im zweiten Großabschnitt folgt. Der zweite Großabschnitt behandelt Krieg mit Rache. Und ja, wir sehen, dass Siegfrieds Ermordung eben dafür den exakten Grundstein legt. Ja, und welche beiden Figuren haben diese Kehrtwenden eingeleitet? Richtig, einmal Hagen, der Siegfried zuerst tötet, und dann Kriemhild, die diesen Rachefeldzug im zweiten Teil in Gang setzt. Man kann diese beiden Figuren aus diesem Grund als Gegensätze betrachten, weil sie unterschiedliche Motivationsgründe haben. Für Kriemhild ist es einmal die Rache an dem Verlust des geliebten Ehemannes und teilweise auch Schuldgefühle. Auf der anderen Seite motiviert Hagen eigentlich sein, ja, wie soll man das sagen, seine Treue zu den Burgundenkönigin. Er stellt seine eigenen Interessen eigentlich niemals voran. Ihm geht es um seine Britta, vielleicht auch um sich selbst, aber größtenteils natürlich ist er ein Ritter der Burgunden und ja, so sieht er eben sein Selbstverständnis. Es ist eben eindeutig festzustellen, dass Hagen und Kriemhild in beiden Teilen als die Initiatoren des Geschehens sich als die Initiatoren des Geschehens erweisen, weil sie eben den Handlungsverlauf maßgeblich prägen. Hagen ist die Figur, der von Anfang an das Geschehen bewusst mitbestimmt. Er wird als schlauer und listiger Berater dargestellt und auch als die Person, die Siegfried den Speer in die Schulter rammt und ihn auf diese Weise tötet. Ich fand es auch an dieser Stelle komisch, dass es nicht Gunther gewesen ist, der Siegfried getötet hat, weil er eben auch der König ist. Man würde vielleicht denken, dass ein König einen anderen König tötet, aber nein, es war tatsächlich der Vasall, der Siegfried ermordet hat. Das wird unter anderem auch dadurch ausgedrückt, dass Hagen die erste Person ist, die in der Aventüre vorgestellt wird, gleich nach Kriemhilds Brüdern. Wir erinnern uns, zuerst wird Kriemhild vorgestellt vom Erzähler, dann folgt eine Auflistung der Könige am Burgundenhof und dann kommt Hagen, der als erster der, ja, wie soll man das sagen, Vasallen oder in Anführungsstrichen Untertanen der Burgunden ja, erwähnt wird. Kriemhild selber durchläuft eine sehr weitreichende Wirkung oder nein, Wandlung. Zuerst ist sie als junge Prinzessin vorgestellt, die gar nicht ans Heiraten denkt. Dann ist sie die Frau des mächtigen Siegfrieds. Schließlich tritt sie als 10 Jahre trauernde Witwe auf und zum Schluss ist sie die Gemahlin des ja, ebenso mächtigen Hunnenkönigs Etzel. Ja, letztendlich ist sie auch als Racheengel schlechthin anzusehen, eben für diese Taten, die sie im zweiten Großteil ja, nie umsetzt. Eine Besonderheit ist auch, der Metrik zu entnehmen. Wir haben einmal die Namen Siegfried und Kriemhild. Wenn wir ihre Namen mal kurz in zwei Silben teilen, also Siegfried und Kriemhild, erkennt ihr, dass Kriemhilds Name in der ersten Silbe, also Krim, nach oben geht, also es ist betont. Und auf der anderen Seite geht Siegfrieds Name in der ersten Silbe, Sieg, nach unten, also es ist unbetont. Und ich habe mal in der Forschungsliteratur gesehen, dass das ein Ansatz dafür sein könnte, dass sie der bedeutsamere Charakter in dem Geschehen ist. Also aus dem Grund, wie ihr Name zusammengesetzt ist. Ja, genau. Weiter geht's dann auch zu den Themen und Motiven des Liedes. Ja, eine kurze Wiederholung. Vielleicht kann sich da jemand vorstellen, was ein Motiv ist, aber ich wiederhole es noch einmal kurz. In der Literatur ist ein Motiv ja sozusagen der inhaltliche Baustein, das sehe ich oft, dass es im Internet so genannt wird, ein inhaltlicher Baustein eines Werkes, in dem es halt eben regelmäßig auftaucht. Darüber hinaus ist auch ein Thema in dem Werk eingebracht und das Motiv ist eben wichtig für die Handlung selbst. Der Begriff Motiv stammt vom lateinischen movere, also bewegen, und im allgemeinen Sprachgebrauch meint man damit eben ist ein Motiv eben auch als Beweggrund für eine Handlung gedacht oder anzusehen. Und im Nibelungenlied sehen wir uns mit mehreren Motiven konfrontiert, aber ich dachte mir, dass ich mir jetzt zwei Stück heraussuche und sie kurz näher vorstelle. Ja, auf der einen Seite gibt es das Rachemotiv im Lied. Man kann sich vielleicht schon denken, wer dieses Motiv umsetzt. Das ist natürlich die Kriemhild. Sie plant das gesamte Geschehen des zweiten Teils, weil sie eben nie darüber hinweggekommen ist, dass ihr Hagen A. den geliebten Ehemann weggenommen hat und B. dass er ihr auch den Hort geraubt hat, den ihr Siegfried vermach nach seinem Tod. Das Rachemotiv zieht sich durch das gesamte Lied. Hagen hat aus diesem Grund einen nicht zu unterschätzenden Beitrag an dieser Sache, weil er eben zuerst Siegfried tötet und dann auch eigenhändig den Schatz im Rhein versenkt. Auf der anderen Seite weiß er ganz genau von seiner Schuld und unterschätzt Kriemhild an keiner einzigen Stelle. Er warnt ihre Brüder vor ihrer Rache und lässt eben als Vorsichtsmaßnahme den Hort versenken, wobei er auch an dieser Aktion selber stark beteiligt ist. Mein eigener Gedanke war, dass Kriemhild große Schuldgefühle hat, weil sie eben auf Hagens List hereingefallen ist und ihm verraten hat, an welcher Stelle Siegfried verwundbar ist. Dazu ein kleiner Exkurs. Er ist an seiner Schulter verwundbar. Ich habe es an einer anderen Stelle schon erwähnt, dass Hagen Siegfried einen Speer in die Schulter rammt. Und ja, also eigentlich ist Siegfried ja unverwundbar, weil er in Drachenblut gebadet hat. Aber, als er das getan hat, ist ein Lindenblatt herbeigeflogen, ganz zufällig natürlich. Und hat sich an seine Schulter gelegt und hat gebadet und diese Stelle ist nicht mit dem Drachenblut in Berührung gekommen. Aus diesem Grund ist er an dieser Stelle ja, stark verwundbar, eben fast wie Achilles an seiner Achillessehne. Ja, genau. Und sie hat ihm das verraten, und zwar in einer List. Und ja, man könnte meinen, dass Kriemhild aus diesem Grund eine gewisse indirekte Mitschuld an diesem Geschehen trägt und sich dessen auch bewusst ist. Zum Schluss gibt Kriemhild ganz genau Hagen und auch ihren Brüdern die Schuld und lässt davon auch nicht ab. Sie sagt immer wieder, es war Hagen, der ihr das angetan hat, es waren ihre Brüder, die ihr dieses Leid angetan haben. Sie kommt nie darüber hinweg. Und der Gedanke an Rache begleitet sie immer zu und selbst nach 13 Jahren, wo sie einen anderen Mann geheiratet hat, wo sie mit diesem Mann ein Kind hat und wo sie sich ein neues Leben aufgebaut hat, an keiner einzigen Stelle vergisst sie diese Schuld bzw. diese Rachegefühle. Darüber hinaus haben wir in dem Lied auch ein Raubmotiv. Hagen nimmt Kriemhild den gesamten Schatz weg. Wir haben dazu auch eine passende Stelle, die ich mal kurz vorlese. Hagen sagte da zum König, es sollte ein umsichtiger Mann den Hort nicht in der Verfügungsgewalt einer Frau lassen. Sie bringt es mit dem Schenken dahin, dass es den kühnen Burgunden sehr leid tun kann. In anderen Worten lässt Kriemhild nach Siegfrieds Tod den Nibelungenschatz nach Worms bringen und fängt an, alle Ritter damit reichlich zu beschenken. Und hier ist es auch wieder Hagen, der anmerkt, dass sie sich damit ein Racheinstrument oder vielmehr ein Machtinstrument verschafft. Ihr soll der Schatz nicht mehr gehören, weil sie nicht die Loyalität von anderen Rittern bekommen soll. Denn mit diesen Geschenken verpflichtet Kriemhild die Ritter in gewisser Weise an sich. Und aus diesem Grund sieht er Kriemhild eben als Gefahr. Er entschließt sich dazu, den Schatz ihr wegzunehmen und versenkt ihn irgendwo im Rhein. Im Rhein, meine ich. Dabei erzählt auch niemanden, wo er den Schatz versenkt hat. Noch nicht einmal seinem Vorgesetzten. Und im Laufe des Liedes erzählt er es auch keinem. Er lässt von diesem Gelübde nicht los und behält den Ort des Schatzes, wo sich der Schatz aufhält, für sich. Da ist es zum Schluss auch sein letzter Triumph, weil niemand außer ihm über den Verbleib des Hortes Bescheid weiß, auch nicht einmal Kriemhild. Ja, das Problem ist eben auch, dass Kriemhild darüber natürlich sehr sauer ist. Hagen nimmt ihr auf diese Weise gleich zwei Sachen weg. Zuerst ihren Ehemann und nun das Erbe, das ihr Mann hinterlassen hat. Hagen nimmt ihn ihr aus diesem Grunde gleich zweimal weg. Der Hortraub steht auch hier wieder für Siegfrieds Ermordung. Ich habe auch an dieser Stelle überlegt, dass Kriemhild zum Schluss nur noch auf das Gold aus war, weil sie an keiner Stelle im zweiten Teil erwähnt hat, dass es ihr um Siegfried geht, dass er ihren Mann getötet hat. Sie sagt immer wieder explizit: Ich will das Gold haben, rück es raus. Und natürlich rückt er es nicht raus. Ja, jetzt möchte ich auf einen anderen Punkt eingehen, den ich noch nicht behandelt habe, aber bereits kurz erwähnt habe. Und zwar, inwiefern das Nibelungenlied als deutsches Nationalepos zu werten ist oder wie es überhaupt dazu kommt, dass man diese Wertung vornimmt. Ja, aus diesem Grund ist das Lied wirklich so zu deuten. Sehen wir es alle als das deutsche Nationalepos schlechthin an? Ist es für uns Nationalgut? Kennt es denn noch jeder? Und ja, also meine Meinung ist, dass man es nur bedingt als deutsches Nationalepos betrachten kann, weil es auf der einen Seite tatsächlich eben deutsches Kulturgut ist. Das Lied selber sagt unheimlich viel über die deutsche Sprache aus, also über die mittelhochdeutsche Sprache. Wir sehen, wie etwas in der eigenen Sprache geschrieben ist und so etwas hat eben auch einen Nationalcharakter. Vor allem, wenn man bedenkt, in welchem Zeitraum das Lied verfasst wurde, also im frühen 13. Jahrhundert. Und dass es sich so lange bewährt hat, ist natürlich schon ein wichtiges Kriterium. Auf der anderen Seite muss man, finde ich jedenfalls, mit solchen Begriffen wie deutsches Nationalepos sehr vorsichtig sein, weil solche Begriffe in der jüngsten Vergangenheit unseres Landes stark missbraucht wurden. Und das leitet das ziemlich gut über zum nächsten Unterpunkt, den ich ansprechen will. Denn die Nationalsozialisten haben das Lied als Identifikationsfigur, Mittel, ja, für ihren deutschen Helden- und Kriegerkult verwendet und stark missbraucht. Die Nationalsozialisten und andere nationalsozialistische Propaganda hat das Lied zu der damaligen Zeit nationalpatriotisch gedeutet. In den verschiedenen Figuren des Liedes hat man die typischen deutschen Tugenden wie Mut, Tapferkeit und Treue wiedergefunden. Die Forschungsliteratur spricht an dieser Stelle auch von einer ideologischen Fehldeutung, denn so etwas im Kontext mit dieser ja, schrecklichen mit den schrecklichen Ideen des Nationalsozialismus zu setzen, das ist doch ziemlich out of context und hat überhaupt nichts damit zu tun, muss ich auch wirklich sagen. Der eine oder andere kennt auch Hermann Göring, der, wenn nicht sogar der wichtigste Politiker neben Hitler im Dritten Reich. Er hat die deutschen Soldaten bei Stalingrad, also bei der Schlacht von Stalingrad, 1942 oder 1943, wenn ich mich recht erinnere, mit den Soldaten der Burgunden verglichen. Und er hat wirklich gesagt, dass die deutschen Soldaten bei Stalingrad gleichzusetzen sind mit dem Durchhaltevermögen der Burgunden damals bei den Kämpfen am Etzelhof im Nibelungenlied. Und ich dachte mir so, das kannst du einfach nicht machen, weil das eine ist ein Heldenepos, das ist ausgedacht, das ist überdramatisiert, entspricht nicht der Wahrheit. So wie es am Etzelhof geschehen ist, also die Kämpfe, da kann kein normaler Mensch rauskommen, das ist einfach so. Und das gleichzusetzen mit normalen Menschen wie du und ich, die selber mit solchen schrecklichen Kämpfen umkommen mussten, ist doch ziemlich, ja. nicht gerade sehr würdevoll, muss ich wirklich sagen. Meiner Meinung nach sollte man heute eher auch versuchen, das Lied in seinem historischen und mittelalterlichen Kontext zu stellen, denn das Lied ist zuallererst einmal ein mittelhochdeutsches Heldenepos und nicht etwa irgendein nationalpatriotisches Gedicht, das extra dafür verfasst wurde. Ja, aus diesem Grund weiche ich auch immer davon ab, zu sagen, dass das Lied selber so Nationalcharakter hat oder als deutsches Nationalepos zu deuten. Während andere Länder es schon so etwas Eigenes haben, würde ich sagen. Also in England gibt es zum Beispiel die Artus-Sagen oder die Canterbury-Saga und die steht doch schon ziemlich für ihren Nationalcharakter, oder ja. Und dann haben wir natürlich noch die Isländer-Sagas, die auf Island spielen und von früheren isländischen Königen erzählen, das auch natürlich für sie unheimlich wichtig ist. Aber ich sehe das in das Sibelungenlied nicht etwas Patriotisches. Einfach weil wir es hier mit einem wissenschaftlichen Text zuallererst einmal zu tun haben. Du kannst mit dem Text unheimlich viel arbeiten, du kannst es auf so vielfältige Weise deuten und untersuchen, auch mit den anderen Einflüssen oder mit der nordischen Literatur in einen Vergleich setzen oder halt eben, ja, einfach unheimlich viel analysieren und daraus herausziehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das für einen patriotischen Sinn hat einfach. Ich finde es eher cool, dass wir so etwas haben, so ein großes Epos, das auch weltweit bekannt ist und als eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur angesehen wird. Weil ich finde, dann hat jeder etwas davon. Da hat jeder Mensch auf der Welt, der sich für mittelalterliche Literatur interessiert, etwas. Weil er weiß, ah, cool, es gibt das Nibelungenlied, ich kann es mir einfach durchlesen und mich damit beschäftigen. Aus diesem Grund sehe ich es nicht als nationalpatriotisches Gedicht, sondern vielmehr als eine Bereicherung für die Kultur und natürlich auch für die Literatur. In diesem letzten Punkt möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wer steckt eigentlich hinter dem Nibelungenlied? Wer hat sich an diese Mammutaufgabe gewagt und das Lied gedichtet? Ja, die Antwort ist, trotz intensiver Forschung dürfte diese Frage nicht erklärt werden können, weil es eben an sicheren Quellen leider fehlt. Wir werden also wahrscheinlich nie herausfinden, wer sich irgendwo im Hochmittelalter an seinen Schreibtisch gesetzt hat und angefangen hat, das Nibelungenlied zu dichten. Aber trotzdem lassen sich einige Fakten zusammenstellen. Das Lied wurde so in etwa um 1180 bis 1210 zusammengetragen. Und das kann man einfach aus dem Grund sagen, weil die Sprache einfach auf diesen bestimmten Zeitraum zuspricht. Lied? Warum heißt es das Nibelungenlied? Ja, ganz einfach. Das heißt aus dem Grund Lied, weil man es zu der damaligen Zeit gesanglich vorgetragen hat. Ja, nochmal zurück zur Verfasserfrage. Die Forschung geht von einer gattungstypischen Anonymität aus. Dieser Begriff gattungstypische Anonymität, ja, was kann man darüber schon groß sagen? Also, man hat den Autor einfach nicht genannt, könnte man sagen, und das stimmt auch. Für diese Gattung, also Zeltenepos, ist es üblich, dass sich der Autor nicht zu erkennen gibt. Also wir wissen nicht, wer es geschrieben hat und nicht etwa aus dem Grund, weil ja ein großer Brand irgendwie alle Akten vernichtet hat. Nein, sondern vielmehr, dass der Autor sich nicht bewusst genannt hat. Weil, ja, also erst einmal, warum nennt man denn überhaupt den Autor nicht? Wenn man einen Verfasser nennt, verliert man den Anspruch darauf, dass der Stoff schon vor langer Zeit geschehen ist, würde ich sagen. Wenn ich jetzt meinen Namen drunter schreiben würde, unter das Nibelungenlied verfasst von XY, dann denkt man, aha, XY hat jetzt diese ganze Lied, also sich das Lied ausgedacht, zusammengetragen, aufgeschrieben, fertig. Es ist dein Werk. Einerseits ist es natürlich auch mein Werk, weil ich habe es aufgeschrieben. Das ist viel Arbeit natürlich. Ich habe es zusammengetragen, weil das Nibelungenlied Also der Nibelungenstoff unheimlich umfangreich ist. Ich habe die Verse verfasst, die Strophen, Kapitel, Überschriften gegeben. Also ich habe schon Arbeit dran gegeben, ne? Aber der Stoff ist eben nicht von mir, kann man sagen. Die Nennung des Autors ist nicht kompatibel, weil das Lied eben in erster Linie mündlich weitergegeben wurde. Und das Konzept von Autorenschaft ist nicht kompatibel mit Erzählungen, die es schon immer gegeben hat. Also das Nibelungenlied oder der Nibelungenstoff hat schon viel, viel, viel früher existiert als eben das Nibelungenlied selbst, könnte man schon fast sagen. Und wenn ich jetzt etwas aufschreibe, was schon total lange existiert hat, dann würde man sich denken, ich habe mir das jetzt ausgedacht und aufgeschrieben oder irgendwie daraus ist mein eigenes Ding gemacht, obwohl das jetzt nicht so ist. Beim Nibelungenlied, das ist eben nicht der Fall, weil, wie ich schon gesagt habe, der Nibelungenstoff schon lange vorher existiert hat. Und wenn ich jetzt das da drunter schreibe, so meinen Namen, dann würde man sich denken, ich habe das jetzt alles irgendwie selber was dazu ausgedacht, Sachen hinzugefügt, Sachen weggelassen. Ja, eben nicht. Im Text meldet sich der Autor allerdings öfters mit Ich zu Wort und gibt an einigen Stellen noch eine eigene Wertung ab. Wer auch immer es gedichtet hat, hat eine immense Aufgabe geleistet, weil es eben noch darum ging, diesen komplizierten Handlungsverlauf zu diesem einen Lied zu formen. Ebenso rätselhaft wie seine Person ist auch sein Stand. Man kann nicht wissen, aus welchem Stand er angehörte, ob es vielleicht ein Spielmann war, ein Ritter oder ein Angehöriger des Klerus. Glaubwürdig ist allerdings die These, die sich auch etabliert hat, dass der Dichter dem Adel angehörte, weil er eben über diese Umgangsformen, über den höfischen Umgang oder den, ja, soll man das sagen, der Ton am Hof, dass er damit ziemlich gut vertraut war. Es gilt allerdings als erwiesen, dass die Person, die das Nibelungenlied zusammengetragen hat, äußerst belesen und gebildet sein muss, weil man für so eine große Aufgabe natürlich auch einiges an Kopf braucht und Durchhaltevermögen und ja, noch vieles mehr. Also, das war jetzt das Schlusswort. Ich bin jetzt fertig mit allem, was ich sagen wollte. Aus diesem Grund verabschiede ich mich an dieser Stelle und möchte euch auch für die Aufmerksamkeit danken. Ich weiß auch nicht, wann ich die nächste Episode denn herausbringen werde, aber um euch einen kurzen Einblick auf die kommenden Themen zu geben, ich werde Episoden zu Harry Potter, Twilight, The Hunger Games und The Hobbit veröffentlichen. Bei Harry Potter möchte ich mich insbesondere auf die Zahl 7 spezialisieren und erklären, was für eine Bedeutung sie in dem Buch hat und auch andere Motive des Buches, wie zum Beispiel die Horcruxe oder halt eben das Motiv von Freundschaft oder auch Tod natürlich. Bei Twilight bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich da ausführen möchte. Da muss ich noch kurz überlegen. Aber bei The Hunger Games zum Beispiel, da gibt es ja mega viel. Also zum Beispiel das Motiv des Krieges oder halt eben die Hungerspiele an sich, wie ist das politisch auch zu deuten, woher kommt das und ja, genau. Also ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Falls ich den einen oder anderen für bestimmte Werke begeistern konnte, freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Ich habe in der Episode auch schon einige andere Werke genannt, also andere mittelhochdeutsche, ja, mittelalterliche Epen. Da gibt es natürlich auch einmal die Lieder-Edda, die aus dem skandinavischen Raum kommt, die ich auch sehr stark empfehlen kann, sowohl die Götter- als auch die Heldenlieder. Dann gibt es natürlich den Parzival, die Artus-Sagen oder auch die Canterbury-Sagen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Man hört es schon, meine Stimme leidet ein bisschen. Und ja, genau. Also ich freue mich schon, wenn wir uns bei der nächsten Episode wieder, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns wieder sehen können, aber das ist ja nicht möglich, sondern vielmehr, dass wir uns wieder hören können. Also, Dankeschön.